Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Mauern die bayerischen Gemäldesammlungen bei der Rückgabe von NS-Raubkunst? Die Süddeutsche Zeitung hat schwere Vorwürfe erhoben. Wir werden die Hintergründe beleuchten. Dann schauen wir auf die Berlinale, auf eine Theateruraufführung am Abend im Theater an der Ruhr in Mülheim und auf eine Ausstellung im Sprengel-Museum in Hannover. Werke sind dort zu sehen von Grete Jürgens. Stichwort neue Sachlichkeit. Eine ganze Zeitungsseite, 6 Spalten breit, hat die Süddeutsche Zeitung heute in ihrem Feuilleton über die Alarmstufe Rot berichtet, über Raubkunst in den bayerischen Gemäldesammlungen. Intern bekam 200 Werke, so berichtet die SZ, das Kennzeichen Rot, und das bedeutet, jedes rot markierte Werk sei eindeutig Raubkunst, eine sofortige Rückgabe sei erforderlich, die Information der Erben dringend geboten. Doch was intern bekannt war, wurde nicht öffentlich gemacht, wurde nicht gemeldet, zum Beispiel auf der Internetplattform Lost Art. Dieser Vorwurf ist ungeheuerlich und darüber möchte ich nun mit Stefan Koldehoff sprechen. Herr Koldehoff, wie schätzen Sie das ein? Was ist denn dran an den Recherchen der Süddeutschen Zeitung? Ist das Vorgehen der Gemäldesammlungen so skandalös, wie die SZ das suggeriert?
Also als ich das gelesen habe, habe ich zunächst mal gedacht, da gibt es eine geheime Liste in den bayerischen Staatsgemäldesammlungen, auf denen diese Werke verzeichnet sind und man tut alles, um die nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Nachdem ich dann heute aber mal mit ein paar Menschen telefoniert habe, und zwar sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, stellt sich das aus meiner Sicht schon ein bisschen anders dar. Und zwar so, dass es eine Software gibt in vielen deutschen Museen, so auch in München, und die heißt Museum Plus. Das ist so eine Art Verwaltungsprogramm. Da kann man Sammlungen katalogisieren, da kann man Dokumente, Bilder dazustellen, da kann man auch Ausstellungen organisieren, Leihgaben dazu nehmen und. Und in München hatte dieses Programm wohl, wie auch in vielen anderen deutschen Häusern, Möglichkeiten, auch Fragen zum Thema NS-Raubkunst oder Restitution oder Provenienz, wo kommen die Bilder her, einzutragen. Das scheint irgendjemand rauskopiert und der Süddeutschen zugespielt zu haben. Ein weiterer Punkt, der mich etwas stört, ist diese Gleichsetzung, Rot ist automatisch ein Raubkunstfall. Da haben ja heute nun verschiedene Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, das ist nicht so. Rot bedeutet, es gibt möglicherweise Hinweise, dass es vor 1933 einen jüdischen Besitzer, eine jüdische Besitzerin gab, dass nach 33, vor 45 Dinge unklar sind. Also da müssen wir mal ganz, ganz, ganz genau und prioritär hingucken. Das sind aber noch nicht, so wurde mir mehrfach bestätigt, erwiesene Raubkunstfälle.
Lassen Sie uns vielleicht, Herr Koldehoff, mal über ein Beispiel ganz konkret sprechen. Picassos Gemälde Madame Soleil, das Museum behauptet, es sei rechtmäßig erworben, also keine Raubkunst. Und in dieser Datei, in dieser Datenbank Museum Plus, da trägt dieses Werk den Stempel Rot. Also ist das so, wie Sie es jetzt geschildert haben, nicht unbedingt ein Widerspruch?
Nein, dieses Bild gehörte einer jüdischen Familie, der Bankiersfamilie Mendelssohn, die es dann unter noch nicht so die bayerischen Staatsgemäldesammlungen ganz genau geklärten Umständen hat abgeben müssen oder der es geraubt worden ist oder der es abgepresst worden ist. Und da kommen wir jetzt aber an einen anderen Punkt. Also die Sache mit der Liste ist das eine. Die Frage, wie sich Bayern und München aber insgesamt zu diesem Thema verhält, das ist nochmal eine ganz andere. Und da liegt tatsächlich einiges im Argen. In Bayern wird beispielsweise, das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wenn ich Fragen gestellt habe, vollkommen negiert eine Vereinbarung der öffentlichen Museen, die besagt, wir als öffentliche Museen müssen beweisen, dass wir ein Bild rechtmäßig besitzen. Nicht die andere Seite muss beweisen, dass es ihr gestohlen worden ist. Wenn es dafür Indizien gibt, dann müssen wir als Museen tätig werden. Da gibt es eine Beweisumkehr. Oder die Frage, wie transparent geht man mit Dokumenten um? Bayern, München kann viel behaupten. Die andere Seite, die Erben der Familie Mendelssohn, sagen aber, da werden Dinge behauptet, die überhaupt nicht belegt sind. Oder man gibt uns die Dokumente nicht. Auch das ist ehrlich gesagt nicht die feine englische Art.
Gibt es eine Reaktion jetzt der bayerischen Gemäldesammlungen auf diese Vorwürfe in der Süddeutschen Zeitung?
Ja, die bayerischen Gemäldesammlungen weisen darauf hin, dass diese Daten illegal entwendet und weitergegeben wurden. Sie weisen auch nochmal darauf hin, dass Rot nicht automatisch NS-Raubkunst bedeutet, auf einige andere Fälle. Sie weisen auch darauf hin, dass sie schon restituiert haben. Das waren allerdings relativ wenige Fälle in den letzten Jahren, seit es diese Selbstverpflichtung gibt. Was für mich viel interessanter ist, ich habe noch keine Stellungnahme des Bayerischen Kulturministeriums gelesen. Denn der Weg in Bayern ist auch wieder ein sehr spezieller. Die Museen dürfen nur recherchieren. Die dürfen nur zusammentragen, was es an Informationen gibt. Die bewerten das aber nicht. Mhm. Dafür gibt es ein Referat zentrale Dienste bei der Landesregierung. Die nehmen dann die Bewertung vor, Raubkunst oder nicht, wie sollten wir uns verhalten. Und die haben aber immer noch nicht zu entscheiden, was denn dann konkret passiert. Das behält sich nämlich das Kulturministerium selbst vor, der dritte Schritt. Und das dauert manchmal sehr, sehr lange. Und die Rede war heute vom Erben des jüdischen Galeristen Alfred Flechtheim, Michael Halton. Der ist inzwischen 96 Jahre alt. Die Zeit, die sich Bayern da nimmt, und zwar seit vielen, vielen Jahren, die haben viele Menschen in diesem Land einfach nicht mehr.
Reagiert hat bereits die Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie hat die Recherchen beunruhigend genannt und gesagt, Zitat, es geht um mangelnde Transparenz, möglicherweise um bewusstes Verschleiern und Verhindern von fairen und gerechten Lösungen. Und dann sagte sie weiter, ein Schiedsgericht solle entscheiden. Und darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen, Herr Kollhoff. Das Schiedsgericht, die beratende Kommission, die gibt es jetzt nicht mehr. Es soll ein neues Schiedsgericht geben. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch eine der ganz entscheidenden Fragen. Warum geht das so unendlich langsam voran?
Und warum hat man die ja durchaus noch arbeitende sogenannte Limbach-Kommission, die beratende Kommission, schon in die Wüste geschickt, bevor es überhaupt eine neue Lösung gab? Das ist eine Frage, die Frau Roth dann auch mal beantworten müsste. Nein, auch das führt im Moment, das bekomme ich mit in den Museen dazu, dass man sagt, naja, bevor es die neue Lösung nicht gibt, die Schiedsgerichte, müssen wir eigentlich gar nichts mehr entscheiden und gar nichts mehr weitergeben. Es gibt ja auch kein Gremium. Wem sollten wir es überhaupt zur Entscheidung geben? Auch das sind keine guten Entwicklungen in einem Land, das muss man noch mal ganz klar sagen, dass diese ganze Thematik zu verantworten hat. Wir reden über öffentliche Museen in dem Land, das die Juden verfolgt und ermordet hat. Da hätte man sich andere Lösungen gewünscht.
Und das Neue an dieser Kommission, an diesem neuen Schiedsgericht wäre ja, dass eine Streitpartei es anrufen kann, im Gegensatz zu den beiden Parteien, die bislang erforderlich waren. Also das wäre ja wirklich ein ganz fundamental etwas anderes.
Das wäre tatsächlich sensationell und das wäre auch sehr gut. Es ist aber zum Beispiel noch nicht geklärt, was kostet das alles, wenn da plötzlich Schiedsgerichte berufen werden und wer über Nimmkosten. Müssen da Erben, Opfer, jüdische Familien möglicherweise selbst dafür bezahlen, dass sie um ihr Recht streiten? Auch da sind noch viele Fragen offen.
Die bayerischen Gemäldesammlungen und ihr Umgang mit Raubkunst, fragwürdige Praktiken und Widersprüche und auch eine, ja, wie soll man sagen, etwas aufgebauschte Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung. Die Hintergründe von Stefan Kolldorff erklärt. Herr Kolldorff, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gern.
Immer wieder ploppt bei der Berlinale auch der Konflikt im Nahen Osten auf. Jetzt hat Berlins CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Stettner in der Boulevardzeitung BZ Kritik an der Berlinale geübt und Konsequenzen gefordert. Zitat, eine Selbstbeweihräucherung von halb und ganz Antisemiten mit Applaus des Publikums unter dem Mantel der Kunst- und Meinungsfreiheit brauche ich in Berlin nicht und sie soll auch keinen Cent Berliner Geld erhalten. Das also sagte der Fraktionsvorsitzende der CDU Dirk Stettner. Es wird spannend sein, wie und in welcher Form der Konflikt in den nächsten Tagen, noch in den verbleibenden Tagen der Berlinale zur Sprache kommt. Wir wollen jetzt aber über die Filme bei der Berlinale sprechen, die ja allmählich auf die Zielgerade einbiegt. Am Samstag geht die 75. Jubiläumsausgabe mit der Verleihung der Goldenen und der Silbernen Bären zu Ende. 19 Filme sind ja insgesamt im Wettbewerb. Wir wollen nun also den heutigen Festivaltag Revue passieren lassen und in unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz mitten im Trubel sitzt auch Anke Lewicke. Frau Lewicke, guten Abend.
Guten Abend.
Bevor wir konkret vielleicht über einzelne Filme sprechen, gab es denn für Sie in den vergangenen Tagen einen besonderen Festivalmoment, einen, ja, sowas wie einen spezifischen Berlin-Augenblick?
Ja, also manchmal ergattert man doch ein Ticket für eine der Gala-Premieren im Berlinale-Palast und dann sitzt man mit dem Filmteam im Kino und bekommt den Aufmarsch am roten Teppich so aus nächster Nähe mit. Und bei der Vorführung des chinesischen Wettbewerbsfilms Girls on Wire habe ich mich wirklich gefragt, bin ich jetzt hier in Hongkong oder vielleicht auch in Shanghai? Und für wen klatscht denn hier die angereiste chinesische Community? Ich hatte das Gefühl, die kamen aus ganz ganz Deutschland angereist. Ja, und so kann man ja auch seinen filmischen Horizont erweitern, weil es gibt ja überall, jedes Land hat seine eigenen Stars. Und das ist vielleicht das Schöne an der Berlinale, dass sich hier das Publikum und das Fachpublikum mischt und dass man deshalb nochmal ganz anders mitgerissen wird und Filme auch nochmal ganz anders sieht als in Cannes, wo wir ja eigentlich nur unter uns sind.
Heute feierte der französische Film La Cache, The Safe House von Lionel Barrière seine Weltpremiere. Angekündigt wird er im Programm der Berlinale als geistreiche Komödie. Stimmen Sie dem zu, Frau Lewicke? Haben Sie sich köstlich amüsiert?
Ja, und zwar habe ich mich auf sehr hohem Niveau unterhalten, aber der Film ist auch sehr bewegend. Also er spielt in Paris 1968 und nimmt die Perspektive eines 9-jährigen Jungen ein. Seine Eltern demonstrieren, wie es sich gehört, auf der Straße. Deshalb darf er bei seinen unkonventionellen Großeltern sein. Dort leben auch seine intellektuellen Onkel. Der eine ist Linguist, der andere Künstler. Und dann gibt es noch die extravagante Großmutter, die aus Odessa kommt, die sitzt immer zigarettenspitzend rauchend da und erzählt, wie sie mit berühmten Komponisten damals um die Wette gekrault ist. Und dieser Alltag der Familie ist sehr unorthodox und man kann sagen, der Film auch. Es gibt Tanzeinlagen, so das historische Paris wird immer mit Rückblenden eingeblendet. Und dann muss ich auch sagen, diese Wohnung hat so was Labyrinthisches. Und das stimmt vielleicht, weil jede Familie hat ja auch ein Eigenleben. Und das Eigenleben dieser Familie hat viel mit einem Trauma der Familie zu tun. Man bekommt mit, dass der Großvater Jude ist, seine Mutter eben auch, dass er verfolgt wurde, dass die Wohnung im Zweiten Weltkrieg vielleicht ein Unterschlupf war. Und das finde ich dann so ganz schön. Diese Familie ist wie eine verschworene Gemeinschaft, die sehr anarchisch ist. Dadurch ist es komisch für uns Zuschauer, aber das Trauma ist trotzdem immer präsent. Und dieser Film basiert ja auf einem Buch von Christoph Boltanski, der Neffe ist von dem berühmten Christian Boltanski, also dem Künstler im Film. Und da gibt es auch einen schönen kleinen Witz. Da heißt es nämlich, er habe beschlossen, keine Bilder mehr zu malen, weil Pompidou die Bilder kaufen wollte, also die Familie Pompidou. Und deshalb, das sieht man dann auch in dem Film, macht er Installationen und ist dann ja auch als großer Installationskünstler weltberühmt geworden.
La Cache, The Safe House von Lionel Barrière. Der Südkoreaner Hong Sang-soo ist einer der Stammgäste bei der Berlinale. Heute präsentierte er seinen neuen Film What Does the Nature Say to Us? Unter Cineasten genießt der Regisseur ja Kultstatus, Frau Lewicke. Warum ist das so?
Ach ja, er schaut einfach dem Leben und der Liebe bei der Arbeit zu. Also er ist wirklich ein Meister der situativen Beobachtung, also in eher beiläufig, manchmal auch schon fast banal wirkenden Situationen registriert er immer die Befindlichkeiten seiner Figuren und seine Kamera ist immer sehr ruhig und statisch. Also auch ist er ein Meister der Zwischentöne. Also wir bekommen eben immer mit, ja, wenn so kleine Aggressionen hochkommen oder auch größere, aber vielleicht auch, wie sich Gefühle einfach noch nicht so artikulieren können. Und weil es immer um Sachen geht, die wir auch kennen, fühlen wir uns so zu Hause in seinem Kino. Und wenn ich einen Film von ihm auch im Berlinale-Palast sehe, habe ich im Geiste schon immer meine Jogginghose an, weil ich mich so zu Hause wie auf meinem Sofa fühle.
Meister der Zwischentöne, lässt sich das auch über jetzt seinen neuen Film sagen? What does the nature say to you? Also same but different?
Ja, kann man auf alle Fälle sagen. Also der Besuch bei den Eltern steht an und der Vater der Tochter begrüßt den Freund vielleicht schon mit einem etwas zu kräftigen Handschlag. Dann macht er eine Bemerkung über den Bart. Oh, der Bartwuchs ist aber gut. Aber warum lassen sie sich überhaupt einen Bart wachsen? Also durch so banale Sätze wird schon so ein Revier abgesteckt und es wird klar gemacht, hier wird jemand abgetastet, geprüft, sein Autor, aber auch sein Wunsch eben Dichter zu sein. Und von außen betrachtet, wirkt das alles sehr lustig, aber gleichzeitig wird doch auch sehr viel verhandelt. Also der wirtschaftliche Druck auf junge Menschen, also nicht nur in Korea, dass die jungen Menschen einfach auch mal frei leben wollen, unabhängig von den Eltern und bis wann man eigentlich was geschafft haben muss, sein Leben aufgebaut und natürlich die Frage, bleiben die Gefühle nicht irgendwann auf der Strecke. Und wie immer wird bei Hong Sang-soo auch hier viel und exzessiv getrunken. Und mit gelöster Zunge kommen dann doch noch ziemlich viele harte Wahrheiten ans Tageslicht.
Das hört sich so an, wie Sie es schildern, Frau Lewicke, als sei Ihr Fazit nach diesem heutigen Festivaltag ja eine große Zufriedenheit.
Ja, das muss ich sagen. Ich meine, im gewissen Sinne, wenn auch sehr unterschiedlich, waren das ja beides Komödien. Beide Regisseure haben einen sehr humanistischen Blick. Und weil sie diesen haben, können sie eben auch von traurigen, harten und brutalen Wahrheiten erzählen.
Die Berlinale, der Tagesbericht heute von Anke Lewicke. Frau Lewicke, Dankeschön und guten Abend.
Tschüss.
Lange galten Birkenstock-Sandalen für modebewusste Zeitgenossen als absolutes No-Go. Doch mittlerweile laufen diese Sandalen durch Paris und London, durch Rom und New York. Und auch auf den Laufstegen der Fashion Weeks hinterlassen sie ihren Abdruck. Sind sie also einfach Trend oder sind die Schlappen vielleicht sogar auch Kunst? Birkenstock behauptet das und hat versucht, seine Kork-Sandalen urheberrechtlich schützen zu lassen. Ohne Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat jetzt urteilt, dass die Sandalen keine Kunst und nicht wie andere Designklassiker geschützt sind. Das ist eine richtige Entscheidung, sagt Christine Harthauer in ihrem Kommentar.
Birkenstock machte ganz große Schritte beim Gang vor den Bundesgerichtshof. Die Schlappe sei Kunst, sei zeitloses Design, quasi der Porsche unter den Sandalen. Mit diesem Selbstbild zog Birkenstock bis vor das oberste deutsche Zivilgericht. Und der klobige Look, das er inspiriert von nichts Geringerem als dem Brutalismus in der Architektur. Porsche, Brutalismus, also ganz weit weg von der gesunden Ökolatsche, als sie sich Birkenstock seit 1963 auf den Weg gemacht hat. Und ja, diese Zeiten sind lange vorbei. Vor 4 Jahren hat der Luxuskonzern Louis Vuitton Moët Hennessy, zu dem auch Marken wie Fendi oder Tiffany gehören, den rheinland-pfälzischen Kork-Sandalen-Hersteller aufgekauft. Damit sind nicht nur die Sandalenpreise gestiegen. Birkenstock wurde High Fashion, kooperierte mit Jill Sander, Manolo Blahnik und Dior. Kunstvoller wurden die Schlappen dadurch nicht, aber Zeichen für einen neuen Trend. Gesundheit ist der neue Luxus. Adidas-Jogginghosen mit Gucci-Print, Ballettschuhe von Miu Miu. Mit dieser teuren Athleisure, also athletische Freizeitkleidung, kann die gesundheitsbewusste Gen Z von heute direkt nach dem Sport in den Tag starten. Ich halte mich fit und leistungsfähig und sehe dabei stylisch aus. Das wird auch auf Social Media immer mehr gefeiert. Und, ganz wichtig, mit Videos und Fotos protokolliert und mehr noch propagiert. Anders und im Rückblick entspannter war das in den 2010er Jahren, als Birkenstocks langsam hip wurden. Barack Obama war Präsident der USA und galt als cool. Seine Frauen und Kinder wurden immer wieder in Birkis fotografiert, lässig und stylisch auch sie. Yoga und Veganismus wurden in und das, was wir heute Vogue nennen. Der Geist der Öko-Hipster wurde aber mittlerweile abgelöst von verbissen durchtrainierten und durchgestylten Influencern. Die Lässigkeit ist der Anstrengung gewichen. Die Arbeit am eigenen Körper wird zur Schau gestellt und kostet viel Geld. Die Wokeness steht im Schatten. Im Scheinwerferlicht hingegen der Business-Autokraten-Stil. Donald Trumps Krawatte ist mehr als ein Symbol der weißen Männlichkeit, die zurückschlägt. Und auch Lederjacken Musk und Hoodie Zuckerberg zeigen sich immer öfter in der Business-Rüstung des dunklen, breitschultrigen Zweireihers. Wie passt Birkenstock da noch rein? Karl Birkenstocks Gesundheitslatschen sind bei aller Hipster-Vermarktung keine Kunst, sagt jetzt der Bundesgerichtshof. Und es ist beruhigend, dass das Gericht die Fashion-Schlappen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Man kann zumindest diese Hoffnung haben. Wenn die Birkis nicht mehr in den Luxuskonsumtempeln auf dem Sockel stehen, dann könnten sie wieder das sein, was sie progressiv macht. Ein Symbol gesellschaftlicher Lässigkeit.
Die Berliner Kultureinrichtungen müssen auch in den kommenden Jahren weiter mit Sparmaßnahmen rechnen. Demnach sollen in beiden Jahren im Kulturbereich insgesamt rund 300 Millionen Euro eingespart werden. Vor dem Hintergrund weiterer Sparmaßnahmen traf sich Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner mit Vertretern der großen Bühnen zu einem Kulturdialog. Bei dem Treffen dabei war auch der Geschäftsführer der Berliner Schaubühne Tobias Veit, der den Dialog als positives Signal des Bürgermeisters wertete.
Er hat heute wiederholt, dass es ihm darum geht, dass die Vielfalt der Kultur in Berlin, aber auch die Institutionen in Berlin erhalten bleiben sollen und dass für die eine Perspektive entwickelt werden sollen. Das ist erstmal ein positives Signal, auch wenn uns klar ist, dass es dennoch schwierig sein wird, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schmerzhaft sein wird. Wenn aber das Ergebnis ist, dass die Vielfalt der Kultur und auch die Institutionen erhalten bleiben, begrüßen wir das.
Der Geschäftsführer der Berliner Schaubühne, Tobias Veit. Der Kulturdialog soll über die nächsten Monate und Jahre weitergeführt werden. Der Brief an den Vater, den Franz Kafka 1919 schrieb, aber nie abschickte, gilt als einer der bedeutendsten Briefe der Literaturgeschichte. Dieser Brief ist nun endgültig im Besitz des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Nach einem Streit mit seinem Vater über Kafkas geplante Heirat rekapituliert der Sohn darin sein Verhältnis zu seinem Vater, der ihm sein Leben lang übermächtig und erdrückend erschien. Erst als Kafka und sein Vater längst gestorben waren, wurde der Brief 1952 durch den Erstdruck in der Literaturzeitschrift Neue Rundschau bekannt. Seitdem gilt der Brief, der 100 Seiten im Oktavformat umfasst, als ein literarisches Meisterwerk und Schlüssel zum Verständnis von Kafkas Leben und Werk. Die James-Bond-Reihe erlebt eine Zäsur. Die langjährigen Produzenten der James-Bond-Filme Barbara Broccoli und Michael G. Wilson haben überraschend die kreative Kontrolle über das Franchise abgegeben. Der Familienbetrieb hatte die Marke James Bond mehr als 60 Jahre lang streng behütet. Die Eigentumsrechte sollen laut Pressemitteilung weiterhin gemeinsam von Amazon, Broccoli und Wilson gehalten werden. Unter James-Bond-Fans und Medieninsidern ist der Schritt umstritten. Die einen hoffen, dass es nun mehr Abenteuer von 007 geben wird, die anderen befürchten, dass Amazon die Marke James Bond rücksichtslos ausschlachten und verramschen könnte. Broccoli und Wilson hatten TV-Serien und Spin-off-Filme bislang stets ausgeschlossen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Es kann ja sehr konstruktiv sein, gemeinsame Pläne zu schmieden und sie dann zu verfolgen, gute Ziele zu haben und der Plan, wie volle Weg dorthin, das ist ja durchaus auch sinnvoll im Leben. Ohne Plan zu agieren dagegen, planlos durch die Welt zu stochern, das kann gefährlich sein. Ob das wohl die in Köln lebende Schriftstellerin Katrin Rögler gemeint hat mit ihrem neuen Theaterstück, das den Titel trägt »Kein Plan«? Und dazu dann noch der Zusatz Kafkas Handy. Das klingt etwas rätselhaft und macht natürlich neugierig, mit welchem dramaturgischen Plan sie dieses Stück konzipiert hat. Philipp Preuß hat die Uraufführung des Stückes am Abend im Theater an der Ruhr in Mülheim inszeniert. Stefan Keim hat die Premiere für Fazit gesehen und er ist jetzt live zugeschaltet. Herr Keim, schönen guten Abend.
Hallo Herr Rölke.
Kein Plan heißt also das Stück. Da stellt sich selbstverständlich zunächst die Frage, wer hat denn da keinen Plan?
Das sind vier Geschwisterkinder. Die befinden sich auf der Rückbank eines Autos und die Eltern hauen einfach ab und lassen sie irgendwo im Nirgendwo zurück. Die Geschwister werfen einmal ihren Eltern vor, dass die überhaupt keinen Plan haben, denn die irren die ganze Zeit vorher durch die Gegend. Aber da die Eltern ihnen anscheinend ja auch keinen Plan fürs Leben, also auch keine wirklichen Werte mitgegeben haben, ist es auch bei ihnen so, dass sie einfach ohne Plan durch das Sein stolpern.
Sind Sie ausgestiegen? Einfach aus dem Auto raus.
Sind wir in Russland?
Noch nicht. Hat es angefangen zu regnen, haben Sie bloß gefragt und uns dann sitzen gelassen. Wartet mal hier kurz, haben Sie bloß gesagt und uns dann sitzen gelassen. Wir kommen in 20 Minuten wieder.
Und das hat, wie man schon am chorischen Sprechen merkt und auch an dieser streng gebundenen Sprache von Katrin Rögler, das hat jetzt überhaupt nichts mit einem realistischen Drama zu tun, sondern das ist eine Metapher für eine, ja, verlorene Generation.
Katrin Rögler ist ja eine sehr politische Autorin. Für ihren Roman Laufendes Verfahren über den NSU-Prozess hat sie den Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln bekommen. Nach ein paar Jahren Pause schreibt sie nun jetzt also auch wieder fürs Theater. Ist denn Rögler jetzt kurz vor der Bundestagswahl eine überzeugende Analyse der Gegenwart gelungen?
eines kleinen Teils der Gegenwart, aber einer der interessantesten. Denn wir fragen uns ja, oder zumindest sehr viele von uns fragen sich, wie kommt es eigentlich, dass gerade bei den jungen Leuten so viele an Verschwörungstheorien glauben oder ganz platt gesagt AfD wählen? Natürlich gibt es ja auch viele, die Grüne und jetzt auch wieder die Linken wählen, wenn man den Umfragen glaubt, aber eben auch die anderen. Und damit setzt sie sich hier wirklich durcheinander, denn diese erstmal völlig unschuldigen und auch naiven jungen Menschen, denen schießt dann alles Mögliche durch den Kopf. Es geht teilweise in ganz konkrete Sachen rein, dass sie dann zum Beispiel mal sagen, was ja auch wirklich einmal zwischendurch so ein Plan war, von einer seltsamen Gruppe den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Aber eben auch sonst, es ist eine völlige Orientierungslosigkeit, die man hier merkt, die auch mal komisch sein kann, aber auf eine sehr bedrückende Art und Weise. Wir sind da so in einer Art Albtraum. Man weiß auch nie, was passiert eigentlich wirklich, was ist eher Fantasie. Das wird doch von der Inszenierung so genau befördert. Und am Schluss weiß man zum Beispiel nicht, gerade die Jüngste, die Unschuldigste, wird sie zur Terroristin oder ist das bloß der Albtraum der anderen?
Jetzt will ich natürlich Herr Keim auch nach dem zweiten Teil des Titels fragen, Kafkas Handy. Wie viele Bezüge zu Franz Kafka gibt es denn überhaupt?
Ja, es gibt schon einige, die finden sich zwischendurch, also diese vier Geschwister, in so einer seltsamen Gerichtsverhandlung wieder. Und da sind wir natürlich ganz nah bei Kafkas Prozess. Die wissen überhaupt nicht, wer ist eigentlich angeklagt? Was sind das da für Leute? Sind das wirklich Richter, Verteidiger, Angeklagte? Aber dann kommt noch was anderes von Kafka hinzu, nämlich ich musste an den Roman Das Schloss denken. Da gibt es ja auch einen Helden namens K. Der ist aber viel aktiver, der kämpft dagegen. Der will sich nicht einfach sein Leben wegnehmen lassen. Und auch das sieht man hier auf der Bühne bei den Geschwistern. Also es sind jetzt nicht die ganz konkreten Bezüge zu Kafka, aber atmosphärisch ist da eine große Nähe.
Jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, was Sie konkret auf der Bühne gesehen haben. Philipp Preuß ist ein Regisseur, so heißt es, der ja auch Spaß an Verwirrungen und Verstörungen hat. Wie geht er denn jetzt mit diesem Theatertext um?
Ja, deswegen ist das, glaube ich, für ihn auch ein idealer Text. Also wir sehen kein Auto und keine Rückbank auf der Bühne. Die stehen am Anfang schon direkt da, die vier Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich sag mal die Namen, weil die wirklich großartig sind. Fabio Menendez, Marie Schulte-Werning, Joshua Zielinski und Lea Reil. Die schaffen da eben halt wirklich auch so eine Dynamik zwischen den Geschwistern auch auf die Bühne hinzukriegen. So richtig realistische Momente, dann aber auch wieder sehr genau abziselierte Bewegungen, die sie immer wieder wiederholen. Auch die Sprache wiederholt sie immer. Und wir sehen auf der Bühne einen Wald, den wiederum fast realistisch, im Wald aber einen orientalischen Teppich und einen Sessel. Und da kommen alle möglichen Elemente hinzu. Zwischendurch wird ein Vorhang vorgezogen, darauf wird projiziert. So schafft Philipp Preuß mit seinem Regieteam eine immer wieder überraschende Inszenierung, die aber, also sie fordert den Zuschauer sehr, weil man immer dechiffrieren und mitdenken muss. Aber das hat mir an diesem Abend sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das klingt auch ziemlich kurzweilig, so wie Sie es beschreiben. Was bleibt denn jetzt jenseits dieser Beschreibung einer Generation ohne Plan? Haben Sie da sowas wie eine Funken Hoffnung vielleicht sogar entdeckt?
Na, das wäre, glaube ich, zu... Also das gibt's nicht. Kein Plan wird am Schluss da als Motiv wieder aufgenommen. Aber wir haben uns zumindest mal, oder wir haben mal den Versuch gesehen, sich wirklich auch offen und ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was eben Leute antreibt, die jetzt vielleicht nicht sofort unsere liberal-demokratischen Werte teilen. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis dieses Theaterabends.
Kein Plan, Kafkas Handy von Katrin Rögler, die Uraufführung am Theater an der Ruhr in Mülheim. Vielen Dank, Stefan Keim.
Gerne.
Grete Jürgens, sie war eine ganz wichtige Künstlerin der sogenannten Neuen Sachlichkeit. Diese Kunstbewegung ist nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Eine Loslösung war das vom Expressionismus. Sozialkritische Themen rückten in den Mittelpunkt. Die wegweisende Ausstellung 1925 in der Kunsthalle Mannheim vor 100 Jahren. Nun also Grete Jürgens als Vertreterin dieser Neuen Sachlichkeit und mehr. Sie wurde 1899 in Osnabrück geboren und ist 1981 in Hannover gestorben. Ihre neusachlichen Malereien und Zeichnungen entstanden innerhalb weniger Jahre in den späten 20er, frühen 30er Jahren. Ihre früheren und späteren Werke dagegen sind kaum bekannt. Dass sich ein großer Teil ihrer Arbeiten im Sprengelmuseum Hannover befindet, hat das Museum jetzt das Gesamtwerk von Jürgens in den Blick genommen. Der Anlass, die schon erwähnte Mannheimer Initialausstellung der neuen Sachlichkeit vor 100 Jahren. Carsten Probst, noch immer kennt man vor allem Männer als Hauptvertreter dieser neuen Sachlichkeit in Deutschland, also Otto Dix, Georges Cros, Christian Schad. Welche Rolle spielte denn Grete Jürgens in dieser Zeit? Wie hat sie gemalt?
Ja, zunächst muss man sagen, auf dieser von Ihnen jetzt schon erwähnten, berühmten und ja auch einzigen großen Ausstellung zur neuen Sachlichkeit damals, 1925 in Mannheim, war sie noch gar nicht vertreten. Also ihr erstes im engeren Sinn neusachliches Bild stammt von 1926, das kranke Mädchen. Das ist zugleich auch eins ihrer bekanntesten Werke. Davor hatte sie nur so Grafiken und Gouachen gemalt. Sie war ja ausgebildete Werbegrafikerin und diese erste Ölmalerei zeigt sie tatsächlich als, finde ich, malende Zeichnerin. Also mit sehr akkurat gesetzten Linien im Porträt dieser jungen Frau auf dem Bild, die in einem Korbstuhl sitzt. Dieses Korbstuhlgeflecht auch sehr akkurat, sehr schön gemalt. Man kann sozusagen auf den Raum dahinter hindurchsehen. Mit einer Pfingstrose in der Hand sitzt sie da, die ebenfalls geradezu mit botanischer Akribie festgehalten ist. Und diese Blume mit ihrer roten Farbe ist eigentlich fast auch zugleich das auffallendste Merkmal in diesem Bild. Denn ansonsten überwiegen bei Grete Jürgens ohnehin in den Gemälden auch immer weiß und gedeckte Farben. Ein Jahr später malt sie dann zwei Friseurpuppen, das auch ein Motiv, das vor allem ihre Stärken als Grafikerin ausspielt, mit sehr feinen Konturen, diesen auch sehr künstlich wirkenden Gesichtern. Und man muss ohnehin sagen, das gilt auch für ihre Porträts und diese sozialkritischen Motive, die dann hinzukommen, den Bildern von Arbeitslosen oder auch von Stoffhändlern einmal auf einem Markt. Das sind eigentlich immer bestimmte Typen von Menschen, die sie malt und die man oft auch gar nicht so richtig von Puppen unterscheiden kann. Es sind weniger ausdrucksvolle Individuen.
Eine neusachliche Methode könnte man es gewissermaßen nennen. Und dieses Werk, dieses neusachliche Werk, das endet Mitte der 1930er Jahre. Welche Entwicklung hat denn Grete Jürgens dann genommen, Herr Probst?
Ja, das ist eigentlich die erste Überraschung in dieser Ausstellung für mich gewesen, denn es folgt gewissermaßen ein Kurswechsel weg von der Ölmalerei zum einen, wieder zur Grafik. Und bei der Grafik bleibt sie dann auch für den Rest ihres Lebens. Aber vor allem weg von den eben teils sozialkritischen Motiven hin zu Natur- und Pflanzenmotiven. Und hierzu Kuratorin Katrin Orchard.
Sie hat 1933 ihre erste Einzelausstellung gehabt und sieht irgendwie nicht so richtig ein, dass sie sich jetzt verstecken soll und nichts mehr tut und so. Sie meldet sich also in der Reichskammer der Wilden Künste an, ist in fast allen Kunstvereinsausstellungen mit vertreten. Sie ist Mitglied in der GEDOC. Sie ist also immer wieder präsent während der ganzen Nazi-Zeit. Aber sie widmet sich einem ganz anderen Thema. Also sie hat, während sie vorher sozusagen diese sozialkritischen Bilder gemalt hat, die macht sie im Grunde nicht mehr und sie widmet sich im Grunde Landschaften und eben halt der Pflanzendarstellung.
Ja, also Herr Rölke, wir wissen ja von den höchst unterschiedlichen Werdegängen, auch von neusachlichen und veristischen Künstlern, von denen sich ja auch manche tatsächlich der nationalsozialistischen Kunstdoktrin angedient haben, andere gingen eben in den Widerstand oder ins Exil. Bei Grete Jürgens dient sich eigentlich nichts der NS-Ästhetik an. Sie bleibt aber als Künstlerin trotzdem im Geschäft durch ihre Natur- und Pflanzenmotive, die manchmal eben ja so in fast sarkastischer Weise Unkraut oder so ganz kunstferne Anblicke zeigen. Aber zum Beispiel hier von so einer Art inneren Emigration zu reden, das wäre sicherlich zu viel.
Ich hatte es gesagt, sie ist 1981 in Hannover gestorben, also noch eine ganze Weile, viele, viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie ihre künstlerische Arbeit fortgesetzt. Wie hat sie das gemacht?
Ja, da gibt es dann die nächste Wolte, Herr Rölke. Zunächst sieht man Ende der 40er Jahre Bilder von zerstörten Städten, Trümmer, Flüchtlinge, leblose Körper, so wie es viele Künstlerinnen und Künstler in der Zeit ja auch gemacht haben, teilweise ja in etwas fragwürdiger Romantisierung. Aber bei ihr sieht man das eher so in eigentümlich ruhigen, mitunter fast sepiafarbenen Tönen, eigentlich fast so ruhig wie Pflanzenstudien, kann man fast sagen. Und dann wechselt sie in die Abstraktion, hier auch mit auffälligeren Farben. Und Auch hier kann man sagen, wird sie wieder von ihrer grafischen Expertise, von der Aufteilung des Bildraumes, die sehr gekonnt ist, profitieren. Die abstrakten Tendenzen sind teilweise auch schon, muss man sagen, in ihren frühen Skizzenbüchern aus den 20er Jahren angelegt. Und doch kann man sich hier in diesem Spätwerk mit so einem sehr großen Formenreichtum eigentlich auch des Eindruckes des Dekorativen nicht immer so ganz entziehen.
Ergibt sich denn jetzt durch diese erste Gesamtschau im Sprengelmuseum in Hannover ein völlig anderes, ein völlig neues Bild dieser Künstlerin Grete Jürgens?
Ja, ich finde schon. Also es ist gegenüber dieser Reduzierung auf dieses schmale Werk der neusachlichen Malerin wirklich eine absolut notwendige Differenzierung, würde ich sagen. Denn die bisherige Rezeption von Grete Jürgens und ihres Werkes war viel zu einseitig. Und das sagt auch Kuratorin Katrin Orchard.
Da sieht man sie immer nur als die Künstlerin der neuen Sachlichkeit. Und so wurde sie eben halt auch in den 60er Jahren, als die neue Sachlichkeit wiederentdeckt wurde, eben halt natürlich auch so gefeiert. Insofern ist das jetzt schon mal ein Neuansatz der Ausstellung, dass wir wirklich das gesamte Werk zeigen wollen. Und eben halt auch sozusagen dieses spannende Spätwerk, was sich ja durchaus schlüssig aus allem entwickelt, was sie so in der frühen Phase auch gemacht hatten.
Aber das betrifft natürlich jetzt eben auch, finde ich, den Teil des Werkes aus der NS-Zeit. Und das wirft wirklich Fragen auf. Ist es fragwürdig, sich so durch diese Zeit hindurchgewunden zu haben auf der Suche nach einem Lebensunterhalt? War es vielleicht sogar schon dieser Teil des Werkes der Grund dafür, dass Grete Jürgens Gesamtwerk bisher überhaupt nicht mehr gezeigt wurde, weil sie sich eben nicht heroisch in den Widerstand begeben oder zumindest als Künstlerin verweigert hat? Und da, das war ganz interessant, über dieser Pressekonferenz zur Ausstellung bietet Reinhard Spieler, der Direktor des Sprengelmuseums, eine ganz interessante heutige Lesart an.
Also ich finde sie auf gar keinen Fall problematisch, weil sie ist in keiner Weise eine Systemträgerin oder Unterstützerin, sondern vielleicht ist es einfach an der Zeit, dass wir lernen, differenziertere Wahrnehmungen zu entwickeln. Und sie ist eben eine, die sich nicht im flammenden Widerstand irgendwie ans Kreuz hat nageln lassen, sondern eine, die ihre Nische gesucht hat, wie sie überleben kann, wie sie weitermachen kann.
Ja, natürlich muss man immer auch sagen, Herr Rölke, all jene, die die NS-Zeit nicht selbst miterlebt haben, haben natürlich aus heutiger Sicht immer leicht reden, wenn sie Widerständigkeit von Künstlerinnen oder anderen Zeitgenossinnen fordern. Aber ich persönlich weiß jetzt nicht so ganz, ob man das Werk von Grete Jürgens, sagen wir, vor 20 Jahren auch schon so einfühlsam beurteilt hätte. In jedem Fall bleibt für mich das Fazit, es ist eine lohnenswerte, absolut diskussionswürdige Ausstellung und Erweiterung des Blickes auf Grete Jürgens.
Die Grete Jürgens Retrospektive im Sprengelmuseum Hannover zu sehen bis Mitte Juni. Vielen Dank, Carsten Probst.
Gerne.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Wahlkampfendspurt im Feuilleton. Die Süddeutsche versammelt Zitate von AfD-Funktionären unter der sortierenden Frage, ob die Partei rassistisch und menschenfeindlich ist und die Grundrechte und die Verfassung aushöhlen will. Etwa Björn Höcke in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Wissen Sie, das große Problem ist, dass man Hitler als das absolut Böse darstellt. Wir wissen aber natürlich, dass es in der Geschichte kein Schwarz und kein Weiß gibt und dass es viele Grautöne gibt. Ebenfalls in der Süddeutschen erörtert der Schriftsteller Maxim Biller die Frage, ob man die AfD verbieten soll. Er hat gleich mehrere Antworten. Eine geht so. Wann ist, liebe Politiker, Publizisten und Sozialarbeiter, eigentlich der perfekte Moment gekommen, um den Propheten der Unfreiheit durch ein kleines, finsteres Parteiverbot in die Hacken zu treten? Wenn Sie noch relativ still und leise davon träumen, Ausländer und ihre Kinder und Kindeskinder und diesmal erst ganz am Schluss die Juden in Züge, Flugzeuge und LKWs mit unbekanntem Ziel zu setzen. Niklas Mark hat die letzten Auftritte der Spitzenkandidaten angeschaut und stellt in der FAZ fest, Scholz wirkte emotionaler, Robert Habeck schien sich ein neues Zuhörgesicht zugelegt zu haben, Friedrich Merz lächelte ungewohnt häufig, als sei er eigentlich schon Kanzler. Das lässt Mark nach der Rolle der Agenturen und Spin-Doctors hinter den Kandidaten fragen. Wirklich viel Aufschluss ergibt sich allerdings nicht. Am Ende schaut der Autor auf ein Wahlplakat vor dem Kanzleramt mit dem Slogan »Ich wähle Olaf Scholz, weil er nicht Friedrich Merz ist«. Die Taz stellt die Frage, warum Podcasts gerade bei den Parteien so beliebt sind, weil man beim Zuhören den Eindruck bekommt, Kandidatinnen und Kandidaten kennenzulernen, und lässt die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel sehr grundsätzlich das Thema behandeln, warum nichts passiert, obwohl dauernd unbedingt etwas geschehen muss. Sie listet auf, welche drängenden Probleme und Fragen im Wahlkampf nicht behandelt werden. Eine Liste im Schatten des erhitzten Streits um die Migration. Ihr Fazit? Politik im substanziellen Sinne beginnt allerdings erst dort, wo der Zusammenhang all dieser Probleme erörtert wird. Der ist aber im aktuellen Wahlkampf der Überbietungen und gegenseitigen Schuldzuschreibungen vollends abhanden gekommen. Apropos Schuldzuschreibungen. Zu vermelden ist ein erster Kollateralschaden des Wahlkampfs. Das Ende der Freundschaft zwischen dem ehemaligen Finanzminister Christian Lindner und dem ehemaligen Philosophen Peter Sloterdijk. Als Echo eines sloterdijkschen Zeitbeitrags dokumentiert die FAZ das, Zitat, erschütternde Bekenntnis eines politischen Liebesentzugs. Christian Geier meint, Sloterdijk verliere die Ruhe seines Gemüts, weil ihm ein FDP-Politiker die Freundschaft aufkündigt, quasi ein Loch ins Netzwerk der stabilisierenden Beziehungen reißt, weswegen er, also Sloterdijk, mit seinem darob formulierten J'accuse nun gnadenlos auch gegen sich selbst an die Öffentlichkeit geht. Philosophie ist halt immer ein bisschen kompliziert. Die Wahrheit sei, lamentiert Sloterdijk, und schließlich ist die Wahrheit das ureigene Sujet der Philosophie, dass Christian Lindner ein schlechter Freund sei. Der Vorwurf gipfelt in der Klage, er hat auch nie einen Rat gesucht. Christian Geier kommentiert, welches Lassen wäre schon kein Tun, fragt die Solidarität mit der Paranoia im Augenblick ihres Sturzes. Wer das nicht versteht, hält es vielleicht mit der anderen Erklärung. Ist aber nicht einfach etwas eingeschlafen bei alledem, was Lindner zuletzt so alles um die Ohren hatte, neben der Sorge um seinen Sloterdijk? Die Taz hat auch noch etwas Philosophisches parat in der Rubrik Berichtigung. Da zitiert sie zur Bundestagswahl den hanseatischen Popsänger Andreas Dorau, in dessen Zitat Evergreen Demokratie es heißt, Demokratie hat viele Gesichter, mal ist sie schlichter, dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt keinen in Ruhe, alle 4 Jahre wird gewählt, wird wieder jeder von jedem gequält. Trotzdem, bitte auf jeden Fall wählen gehen.
Der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.